Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ein amerikanischer Werbemanager und Marketing-Experte träumt, dass er gestorben sei und nun vor Petrus steht. Und der fragt ihn: Wollen Sie in den Himmel oder in die Hölle? Da entgegnet der Werbemanager: Ja, kann ich mir Himmel und Hölle vielleicht vorher mal angucken? Das würde mir die Entscheidung vielleicht etwas erleichtern. Sicher, antwortete Petrus und zog mit dem Werbemanager los. Zuerst kamen sie über eine große Wiese, herrlich, wunderschön, saftig. Viele Menschen saßen da so in Gruppen zusammen, vergnügt, fröhlich, zufrieden, glücklich, sangen Lieder, tolle Stimmung. Das ist der Himmel, sagt Petrus. Sie gehen weiter und da sehen sie vor sich so einen großen Swimmingpool unter Palmen. Es herrscht Partystimmung. Den Menschen im Pool werden von leicht bekleideten Mädchen Drinks serviert. Das ist die Hölle, sagt Petrus. Also, für was entscheiden Sie sich? Dann will ich wohl doch lieber in die Hölle. Kaum hat der Werbemanager diese Worte gesagt, biegen um die Ecke zwei grässliche Teufel, die nach Schwefel stinken. Sie zerren den Werbefritzen in einen riesen Topf mit siedendem Öl. Hey, ruft er empört, Moment mal, was soll das denn? Vorhin sah das doch ganz anders aus, so mit Pool und Mädchen und mit Drinks und so. Tja, entgegnete ihm daraufhin einer der Teufel, da haben Sie wohl nur unsere Werbeabteilung gesehen. Zum Glück nur ein Traum. Und doch steckt da sehr viel Tiefes da drin, denn Werbung und Wirklichkeit, das passt oft nicht zusammen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, dass der Teufel wirklich ein hervorragender Werbestratege ist. Er verspricht uns das Blaue vom Himmel herunter, aber am Ende hat er nur die Hölle zu bieten. Jesus nennt ihn den Vater der Lüge. In Johannes 8 etwa lesen wir: Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so redet er aus dem eigenen. Das ist das Ureigenste, da ist er zu Hause. Denn er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge. So also wird der Teufel beschrieben. Und wie viele Triumphe feiert der Teufel in unserer Zeit, in unserer Welt, die so voller Lüge ist, voller, wie man Neudeutsch so sagt, Fake News. Was wird uns in Politik und Medien alles versprochen und als Fortschritt verkauft, als Freiheit und als Gewinn an Selbstbestimmung und Glück? Und so oft sind es bei näherem Hinsehen doch nur Mogelpackungen, die uns weiter weg von Gott bringen und von seinen Geboten. Soweit die Werbestrategie des Teufels. Aber wie sieht es bei Jesus aus? Jetzt mal ehrlich, heißt unsere Predigtreihe. Und bei Jesus ist das tatsächlich ganz anders. Er hält nichts von solchen Täuschungen und von falschen Werbeversprechen. Er redet Klartext. Er sagt, was einen erwartet, wenn man ihm nachfolgt. Er sagt, was einen erwartet an Gutem, an Schönem, aber eben auch an Problemen und Schwierigkeiten. Das verschweigt Jesus nicht. Er nimmt damit in Kauf, dass er Leute vergrault, dass er Leute verliert, dass sich Leute von ihm abwenden. An einer anderen Stelle im Johannesevangelium, Johannes 6, da heißt es: Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Und die Worte, die wir eben gehört haben im Evangelium, die waren doch auch nicht gerade einladend, oder? Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Was haben wohl die Jünger gedacht, als ihr Meister so redete? Vielleicht hätten sie ihn gebremst am liebsten und hätten ihm am liebsten zugeraunt. Halt, stopp, Jesus, doch nicht so, du machst jetzt alles kaputt. Wenn du so redest, das geht schief. Kannst du nicht ein bisschen diplomatischer sein, so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, das Ganze ein bisschen besser verpacken? Du vergraulst die Leute, die letzten paar Anhänger, die du noch hast. Also Jesus, du magst dich ja mit dem Reich Gottes ganz gut auskennen, aber von Marketing hast du keine Ahnung. Sind vielleicht so die Gedanken gewesen oder sind unsere Gedanken, wenn wir das lesen und hören? Doch Jesus redet unbeirrt von den Schwierigkeiten des Christseins. Er redet unbeirrt vom Ernst der Nachfolge. Es ist eben nicht so, wenn du mir nachfolgst, dann wird alles gut. Dann ist immer Sonnenschein. Du hast keine Probleme mehr. Nein, mitnichten, so ist es nicht. Normalerweise kommen ja in einem Vertrag, den man abschließt, dann so unangenehme Dinge immer so im Kleingedruckten. Seitenweise AGBs. Kennen Sie das? Die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sich kein Mensch durchliest, oder? Wer liest sich AGBs durch? Ich nicht. Wird runtergescrollt und angeklickt, fertig gelesen. Aber das liest sich doch kein Mensch durch. Bei Jesus ist das anders. Er redet nämlich Klartext, er packt das nicht ins Kleingedruckte, sondern er stellt ganz offen die Bedingungen der Nachfolge deutlich klar. Und so deutlich, dass man sich wundert, dass darüber erstens kaum gepredigt wird und zweitens, wenn doch, dass überhaupt noch Leute ihm nachfolgen. Wir wollen versuchen, Jesus zu verstehen. Und auch bedenken, warum Glaube dennoch kostbar ist. Kostbar im doppelten Sinn des Wortes. In 4 Punkten legt Jesus hier in diesem Predigttext, den wir gehört haben, ganz offen seine AGBs, seine allgemeinen Glaubensbedingungen, so könnte man sagen. Doch schauen wir zunächst in den Zusammenhang. Was geht diesen 4 Punkten voraus? Wir haben, wie so manchmal in letzter Zeit, den Predigttext einfach mal so zum Mitlesen jetzt hier. Ach so, da bräuchte ich vielleicht noch. Lukas 14 und der erste Vers, bevor Jesus anfängt zu reden, der ist schon mal interessant. Da steht nämlich, es ging aber eine große Menge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Das ist eigentlich ungewöhnlich, eine große Menge. Wenn wir heute so gucken, so viele sind es doch nicht, die sich offen zu Jesus bekennen. Aber damals waren es offensichtlich ganz viele Menschen, die neugierig geworden sind, die diesen Jesus irgendwie interessant fanden, die irgendwie dazugehören wollten, aber es womöglich doch nicht so ganz ernst meinten. Und das merkte Jesus. Das ist also der Hintergrund seiner recht harten Rede. Er merkte also, dass da viele so mitgelaufen sind. Und darum macht er klar, es geht beim Glauben nicht darum, irgendwo mitzulaufen. Jesus sucht keine Mitläufer, er sucht Nachfolger. Jesus sucht keine Mitläufer, sondern Nachfolger. Wenn ich so Statistiken lese, tja, da liest du schwarz auf weiß, in Deutschland sind noch immer fast 60% Christen. in Zahlen rund 46 Millionen Christen. Und dann frage ich mich, wo sind die denn eigentlich? Wo sind sie denn? Sind es Mitläufer, die einfach dem Namen nach so dazugehören zu irgendeiner Kirche? Oder Nachfolger? Wie ist es bei uns? Sind wir Mitläufer oder Nachfolger? Es ist wichtig, diesen Zusammenhang zu sehen, denn dann erkennen wir, was eigentlich die Absicht von den harten Worten Jesu ist, was seine seelsorgerliche Intention ist. Warum er so ehrlich, so hart, so Klartext redet. Er will die vielen Mitläufer damals und heute nachdenklich machen, herausfordern, ihre Stellung zu ihm mal überdenken. Wo stehen wir? Was bedeutet mir Jesus? Und nun folgen also die vier Punkte seiner AGBs, seiner allgemeinen Glaubensbedingungen. Der erste Punkt, Jesus ist die Nummer eins. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Wow, das ist wohl der schwierigste Satz. Das ist typisch Jesus, damit geht's erstmal los, bums. Nicht irgendwie so eine sanfte Hinführung. Diesen Satz kann man gar nicht so gleich auf Anhieb verstehen und verdauen. Und hier bewahrheitet sich einmal mehr, dass man in der Bibel Sätze in der Regel niemals isoliert betrachten darf, sondern immer im Gesamtzusammenhang des Gotteswortes. Verlangt Jesus allen Ernstes, dass wir unsere Familie hassen, sogar uns selbst hassen? Nein. Nein, niemals, denn er, Jesus, hat doch die 10 Gebote voll und ganz bekräftigt. Und darin heißt es doch, du sollst, Moment, die Konfis müssten es wissen, die 10 Gebote. Du sollst Vater, ja? Ja. Was? Vater und, ja. Ja, Vater und Mutter ehren. Sind allerdings heute kaum Hauptkonfis, da sind die Vorkonfis, die hatten das noch nicht. Aber das ist trotzdem gut zu wissen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Also nicht hassen, sondern ehren. Und wie sollte man sich selbst hassen, wenn Jesus doch an anderer Stelle sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie dich selbst. Wir sollen uns also auch lieben. Wie sollen wir uns da hassen? Also, das ist doch eine komische Sache. Verfängt sich Jesus hier in Widersprüche? Die biblische Bedeutung des Wortes hassen unterscheidet sich von dem, was wir im Deutschen unter hassen verstehen. Sie ist viel umfangreicher. Das, was wir im Deutschen unter hassen verstehen, ja, das gibt es auch in der Bibel, aber das ist hier nicht gemeint, sondern hassen kann auch bedeuten, etwas ist mir weniger wichtig als etwas anderes. Etwas rutscht also in die zweite Reihe. Bedenken wir, was Gott selber gesagt hat. Im Römerbrief kann man das lesen. Gott sagt, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Moment, Gott hasst niemanden. Gott hat auch Esau geliebt. Aber dieses Wort ist da gewählt, weil es zum Ausdruck bringt, in Gottes Heilsplan war Jakob wichtiger als Esau. War Jakob in der ersten Stelle vor Esau. Das nur eine Erläuterung, eine Veranschaulichung, was damit gemeint ist. Also so auch hier, so können wir diese Worte verstehen. Natürlich sollen wir unsere Familie lieben. Wir können sie gar nicht genug lieben. Frau und Kinder und auch die Eltern, Schwiegereltern, Geschwister. Aber, und das ist Schon ungeheuerlich und schwer genug. Jesus sollen wir noch mehr lieben. Das ist also die Botschaft, das ist gemeint. Jesus soll an erster Stelle stehen, soll die Nummer eins sein. Die Hoffnung für alle Übersetzung, die bringt das an dieser Stelle eigentlich wirklich gut zum Ausdruck. Da lesen wir nämlich, wenn einer mit mir gehen will, sagt Jesus, so muss ich ihm wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Das also ist gemeint. Wer hat die Nummer eins in meinem Leben? Das ist natürlich schon schwierig genug. Aber, ihr Lieben, das bedeutet nicht automatisch, dass der Glaube an Jesus nun in Konkurrenz stehen muss zu unserer Beziehung zu den Angehörigen. Es kann das Gegenteil der Fall sein. Es kann passieren, dass wenn Jesus in deinem Leben die Nummer eins ist, dass das positiv ausstrahlt in deine Beziehungen, in deine Familie. Ich erinnere mich an ein Ehepaar aus dem Kölner Raum, das ich mal kennengelernt habe. Da war das so. Da sind die beiden Kinder in der Kinderstunde oder Mädchentreff oder so zum Glauben an Jesus gekommen. Und die Eltern hielten gar nichts von diesem religiösen Quatsch. War zwar ganz schön, dass die da zur Kirche gegangen sind, die Kids, aber doch bitte nicht übertreiben. Aber mit der Zeit merkten sie, dass der Glaube ihre Kinder veränderte, dass sie fröhlicher wurden. Ja, sogar auch irgendwie etwas lieber. Das war sehr irritierend für die Eltern. Und dann wurden sie selber neugierig. Und sind auf diese Weise selbst zum Glauben gekommen. Weil auf einmal für die Kinder Jesus die Nummer eins war, das hatte Auswirkungen in die Beziehungen zu Hause. So kann es positiv laufen. Aber natürlich, diese Worte können auch zeigen, dass es manchmal sehr, sehr hart und schwierig in einer Familie sein kann. Wenn nämlich Angehörige sich ganz gegen Jesus und den Glauben an ihn stellen. Wir hatten letzte Woche Besuch im Konfirmandenunterricht von einem Mitarbeiter von Open Doors. Das ist die Organisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt. Und er berichtete von einem jungen Mädchen aus dem islamischen Teil Äthiopiens, das mit 12 Jahren Jesus kennengelernt hat. Und das gab Probleme zu Hause. Es wurde immer wieder vom Vater verprügelt. Es hatte ab da eigentlich keinen Platz mehr in der Familie. Schließlich ging es in der Familie überhaupt nicht mehr. Das Mädchen ist abgehauen. Inzwischen hat sie andere Christen kennengelernt und hat sozusagen eine ganz neue Familie gefunden. Jesus, die Nummer eins. Das Kreuz tragen. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Sein Kreuz tragen, das ist ja geradezu sprichwörtlich in unsere Sprache eingegangen. Das sagt man, wenn jemand ein schweres Schicksal hat. Aber in den Worten Jesu, da klingt die ursprüngliche Bedeutung mit. Sein Kreuz tragen. Das musste damals derjenige, dessen Todesurteil Kreuzigung war. Eine, so grausam diese Hinrichtungsmethode auch war, eine sehr verbreitete Art der Hinrichtung bei den Römern. Und dann war es so üblich, dass der Verurteilte selbst den Querbalken des Kreuzes auf dem Rücken tragen musste zur Hinrichtungsstätte. Sein Kreuz tragen bedeutet also ganz wörtlich bereit sein für das eigene Martyrium. Die Apostel, die haben das tatsächlich alle durchleiden müssen, bis auf Johannes. Alle anderen haben ihr Leben gegeben für ihren Herrn, sind ihm bis in den Tod gefolgt. Für mich persönlich ist das, ehrlich gesagt, eine sehr bedrohliche Vorstellung, das sage ich ganz offen. Und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt könnte oder ob ich nicht vielleicht dann doch schwach werden würde. Aber was uns Trost und Mut macht, und ich hoffe, dass ich bete darum, dass Gott mir diese Treue schenkt, was mir Trost und Mut geben könnte, das ist doch, dass es heißt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt. Und das bedeutet, man könnte es auch so übersetzen, so verstehen, wer nicht sein Kreuz trägt und mir darin nachfolgt, weil ich selber mein Kreuz getragen habe, sagt Jesus. Ich selber gehe dir voran. Ich habe das auch durchlitten. Ich habe den schlimmsten, den schwersten Weg gewählt für dich. Und wenn es heißt, wir folgen ihm nach, dann bedeutet das doch viel mehr als mit Jesus zu sterben. Dann bedeutet das, der Weg Jesu endet ja nicht am Kreuz, im Tod, sondern im Leben. Dann bedeutet das, wenn wir Jesus in den Tod nachfolgen, werden wir auch mit ihm auferstehen. Werden wir ewig leben. So wie Paulus das sagt im Römerbrief. Da heißt es, Römer 6, sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Ich hoffe, dass einem das in so einer Todessituation auch Mut macht. Aber ich bin Gott sehr dankbar, dass wir in einer Umgebung leben, wo wir nicht mit solchen Dingen täglich konfrontiert werden. In anderen Ländern ist das so. Da gehen Menschen für ihren Glauben in den Tod. Aber das letzte Ziel ist eben nicht der Tod, sondern das Leben. Und nun benutzt Jesus noch zwei Gleichnisse, um zu veranschaulichen, was man also noch zu bedenken hat, wenn man Christ wird. Und die wollen wir ganz kurz zum Abschluss uns noch betrachten. Das eine, was sind die Kosten? Und dann nimmt er das Gleichnis von einem Turmbau. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug hat, um es auszuführen? Jesus möchte mit diesem Gleichnis deutlich machen, dass Nachfolge eben auch etwas kostet. Dass man sich das bewusst machen soll, so wie wenn man ein Gebäude baut, ein Turm oder ein Haus, ein neues Eigenheim. Das ist doch mit Kosten verbunden und so ist es auch mit dem Glauben. Und wir haben gesehen, was das für Kosten sein können. Eben zum Beispiel auch Konflikte in der Familie oder im Freundeskreis, Opfer, die man bringt, Verzicht auch auf einen ungeistlichen Lebensstil. Vielleicht sind es auch manchmal finanzielle Nachteile, wenn du in Finanzdingen ehrlich und sauber bleibst. In anderen Ländern eben auch Diskriminierung und Verfolgung bis zum Tod. Und das verschweigt Jesus nicht, die Folgekosten, wie so mancher Händler, der einem irgendwas unterjubeln will. Aber, mal ganz ehrlich, beim Hausbau kennen wir die Kosten auch. Und trotzdem bauen wir es. Warum? Weil wir wissen, es lohnt sich. Es lohnt sich zu investieren. Denn man bekommt was dafür. Man hat dann sein Haus. Man hat ein Zuhause, eine Heimat. Und genau das ist doch beim Glauben auch. Die Kosten sind es wert. Der Glaube bietet uns ein ewiges Zuhause, einen sicheren Turm. Schon jetzt in dieser Zeit beschenkt uns Jesus mit so vielen Dingen, mit Kraft und Hilfe in ausweglosen Situationen in deinem Leben. Ja, da will er dir beistehen und dir durchhelfen, auch mit Trost in Zeiten der Traurigkeit, mit Freude im Alltag, auch mit guter Gemeinschaft. Und wenn du in deiner Familie vielleicht nicht die Gemeinschaft im Glauben hast, die du dir ersehnst, dann kann die Gemeinde eine neue Familie für dich sein, eine zusätzliche Familie, die dir Kraft gibt. Sicher, Glaube ist mit Kosten verbunden, aber es lohnt sich, denn Glaube ist im doppelten Sinn des Wortes kostbar. Kostbar. Und das Letzte, Glaube heißt auch Kampf. Auch das ein Gleichnis. Welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000? Da wird der Glaubende mit einem König verglichen, der in die Schlacht zieht. Was will Jesus uns damit sagen? Er will sagen, ja, zum Glauben, zum Christsein gehören auch manche Kämpfe dazu. Und wie dieses Gleichnis zum Ausdruck bringt, sind wir eigentlich mit unseren eigenen Kräften unterlegen, hoffnungslos unterlegen. Wenn wir nur auf unsere eigenen Kräfte vertrauen würden, dann würden wir lieber nicht in diesen Kampf ziehen. Dann würden wir das lieber bleiben lassen mit dem Glauben. Aber auch hier gilt es, den Gesamtzusammenhang der Bibel zu sehen. Und da sehen wir, dass Jesus selber der König ist, der mit uns geht, der mit in den Kampf zieht, der stärker ist als alle Feinde, der stärker ist als der Teufel, der am Ende der Sieger ist. Und deswegen lohnt es sich zu glauben, weil wir wissen, am Ende wartet der Sieg. Glaube ist kostbar. Ich schließe mit einem Satz, der mich als Jugendlichen sehr gepackt hat. Der hat mir geholfen, ganze Sache mit Jesus zu machen. Weil ich auch immer so ein bisschen hin und her gerissen war und so. Und dann dachte ich, na, ich muss mich jetzt mal entscheiden, will ich ganz Jesus nachfolgen oder so Larifari. Und da hat mein Jungscharleiter einen Satz gesagt, den kann man sich gut merken, der ist recht kompakt. Sei ganz Sein großgeschrieben, also das heißt, sei ganz Jesu, gehöre ganz zu Jesus, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ich glaube, das möchte Jesus uns zu ermutigen, nicht das Zweite in diesem Satz zu tun, sondern das Erste, ganz sein zu sein, ihm ganz anzugehören. Er geht mit, er redet Klartext. Und dann führt er uns zum Ziel, bis ans Land, wie wir es vorhin gesungen haben und wie wir jetzt auch singen werden. Wir wollen ihm folgen. Amen.